Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 7. Antwort an meine Kritiker.
In der vorliegenden zweiten Auflage bemühte ich mich, wie bereits im Vorwort zu derselben angegeben, durch zahlreiche Erweiterungen und Ergänzungen meine Ansichten klarer und deutlicher zum Ausdrucke zu bringen. Meine fundamentalen Anschauungen über Halluzinationen, Unterbewusstsein, psychische Spaltungen, über den Spiritismus und so weiter aber habe ich in keiner Weise geändert, trotz verschiedener Einwendungen von Kritikern und Rezensenten der ersten Auflage. Wie vorauszusehen war, hat dieselbe nämlich sehr verschiedene, ja geradezu diametral entgegengesetzte Beurteilung erfahren, vom höchsten Lobe bis zur ordinärsten und verständnislosesten Herabsetzung. Da ich in keinem Falle etwas darauf erwiderte, bringe ich jetzt dafür an dieser Stelle eine Art Generalantwort. Es hat Anstoß erregt, dass sich mir Halluzinationen des Unterbewusstseins, wie ich im der dritte und zum Teil auch im V-Kapitel näher angebe, öfters förmlich gewaltsam aufdrängten, so dass ich zum Beispiel auf der Jagd, namentlich bei Beginn in der Dunkelheit, auf Fantasie-Elstern, schoss Seite 30 dieses Buches. Manche möchten infolgedessen gerne auch meinen objektiven realen Halluzinationen nicht recht glauben, mich wegen meines pathologischen Zustandes überhaupt nicht für genügend fähig halten, exakte Beobachtungen anzustellen und zum Beispiel meine Seite 29 beschriebenen Fernwirkungen auf die Waage sieg lediglich als subjektive optische Sinnestäuschungen auffassen. Um derartigen Einwendungen von vornherein die Spitze abzubrechen, habe ich in der vorliegenden zweiten Auflage den Abschnitt über Halluzinationen des Unterbewusstseins noch ausführlicher behandelt und namentlich hervorgehoben, dass ein geistig gesunder Mensch, im Gegensatz zu einem geisteskranken Halluzinanten, genügend Mittel besitzt, um eine Sinnestäuschung bei näherer Prüfung als solche zu erkennen. Was speziell die bei beginnender Dunkelheit im Gebüsch scheinbar auf den Boden liegenden, geschossenen Fantasie-Elstern anbelangt, so konnte ich mich bei näherem Zusehen, bei besserer Beleuchtung mit einem Zündholz oder einer Taschenglühlampe, durch Kontrolle vermittelst gerade nicht affizierter Sinne, zum Beispiel durch Zugreifen mit der Hand, ohne weiteres mit voller Sicherheit überzeugen, dass nur eine Sinnestäuschung vorgelegen hatte. Eine rein optische Fantasie-Elster lässt sich eben mit den Händen nicht fassen. Natürlich lösten sich auch die Fantasie-Elstern, die ich am Tage auf den Bäumen sah, bei näherem Herantreten schon rein optisch in nichts auf. Die Rezensenten, welche an der Realität meiner von mir als objektiv erklärten Halluzinationen zweifeln, haben ferner nicht berücksichtigt, dass verschiedene derselben auch von anderen Personen wahrgenommen wurden. So teile ich im der dritte Kapitel Seite 27 ausdrücklich mit, dass der Herr, welcher mich überhaupt zu den Experimenten über den Spiritismus veranlasste Seite 22, Augenzeuge meiner Fernwirkung auf eine chemische Substanz, Reduktionsprodukt der Pyrographitsäure, war. Hinzufügen kann ich jetzt noch, dass ich demselben nach Erscheinen der ersten Auflage ein Exemplar meines Buches überreichte und ihn fragte, ob er mit dem Wortlaute der Darstellung des betreffenden Vorganges einverstanden sei, und dass er darauf nach dem Durchlesen der diesbezüglichen Partien erwiderte, es habe sich alles genauso zugetragen, wie ich es schildere. Er hat mich auch ermächtigt, Zweiflern seinen Namen und seine Adresse anzugeben. Im der dritte Kapitel Seite 31 und folgende erwähne ich ferner, dass zwei Äpfel von einem Baume durch Fernwirkung heruntergeschlagen wurden. Ich habe dieselben sofort aufgehoben, meiner Mutter gezeigt, dann ein paar Wochen lang aufbewahrt und schließlich gegessen. Waren das auch Fantasieäpfel, analog den Fantasieelstern, die ich schoss? Nach Kapitel 3 Seite 27 war auch sonst meine Mutter Zeugin. Nachträglich will ich noch hinzufügen, dass sie ebenso wie ich, Dutzende Male die verschiedensten Klopflaute vernahm, wenn sie jeweils gerade in meinem Zimmer anwesend war, und zwar ohne dass ich sie vorher darauf aufmerksam gemacht hatte, so dass es sich nicht bloß um unbewusste suggestive Beeinflussung durch mich handeln konnte. Auch meine gegenwärtige Haushälterin ist mir Zeugin für die Realität zahlreicher charakteristischer Klopflaute. Im V-Kapitel teilte ich unter anderem mit, dass die radikale Änderung meines Gesamtgesichtsausdruckes auch anderen Personen auffiel Seite 33. Zeugen meiner abnormen Turnleistungen waren die damaligen Mitglieder der Freisinger Männerriege. Über die Tatsache, da ich reale Wirkungen und namentlich auch Fernwirkungen auf magischem Wege hervorbrachte, kommt also kein ehrlicher Kritiker hinweg. Man möchte jemand, der an Halluzinationen, leidet, gerne als geistig minderwertig darstellen. Ich bestreite nicht, dass das vielfach berechtigt ist. Aber hatten nicht selten gerade auch Männer, die in der Weltgeschichte, in Wissenschaft oder Kunst eine besonders hervorragende Rolle spielten, Halluzinationen? Zu allem Überflusse erwähne ich in der 4. und V. Kapitel ausdrücklich einzelne derselben, wie Napoleon I., Luther, Goethe, Johannes Müller, Anson Ruber. Dass auch ohne die geringste geistige Erkrankung rein physische Ursachen vorübergehend schwere Halluzinationen herbeiführen können, zeigt ein Beispiel aus allerneuester Zeit. Bekanntlich verunglückte vor einigen Jahren die Expedition des Kapitäns Mikkelsen nach Grönland. Er und sein Begleiter Iversen mussten in dem unwirtlichen Lande die schwersten Strapazen und Entbehrungen ertragen. Die Folge davon war, dass bei beiden während dieser Zeit sehr charakteristische Halluzinationen des Hungers auftraten. In dem Berichte über seine Reise schreibt Mikkelsen darüber wörtlich Folgendes: Es steht schlimm mit den schmerzenden Füßen, sind wir aber erst in Bewegung, so geht es einigermaßen. Schlimmer ist es mit dem Hunger, der mit jeder Minute zunimmt und physische Schmerzen verursacht. Ich kann immer nur an Essen denken. Anfangs weilen meine Gedanken mit Sehnsucht bei der Erinnerung an verschiedene Speisen, allmählich aber verdrängt der Gedanke an Butterbrot sie alle. Warum es heute gerade Butterbrot sein muss, weiß ich nicht, denn in den letzten Tagen war es vor allem ein ungeheuer großes Beefsteak, das meiner Fantasie als Inbegriff allen irdischen Glücks vorgeschwebt hatte. Heute jedoch ist es, wie gesagt, Butterbrot, das mir als das Begehrenswerteste auf Erden erscheint. Besonders an die Pakete mit Nahrungsmitteln muss ich denken, die ich Bettler oft erhalten sah, und der Gedanke an die Geringschätzung, mit der die meisten dieser Wackeren eine solche Gabe betrachten, die zu besitzen ich in meinem gegenwärtigen Zustand Jahre meines Lebens geben würde, versetzt mich in wahre Wut. Auch an die schönen weißen kleinen Frühstückspakete muss ich denken, die ich von meinen Schultagen her so gut kenne, und der Gedanke daran erfüllt mich in einem Maße, dass ich vergesse, wo ich bin und mir schließlich einbilde, in Kopenhagen umherzuwandern und nach einem dieser Pakete zu spähen, die ich in besseren Tagen bisweilen auf der Straße liegen sah. Und plötzlich erblicke ich, was ich suche, ein kleines weißes Paket, es liegt ein wenig rechts von mir, es kann offenbar nichts anderes enthalten als Butterbrot. Schleunigst will ich zu ihm hineilen und es aufheben, bevor ein Konkurrent es entdeckt. Doch da stößt mein Fuß an einen Stein, der mich auf peinliche Weise daran erinnert, dass ich in Grönland bin und dass Kopenhagen und Butterbrote unendlich fern sind. Zu Iversens großer Verwunderung bin ich nach rechts abgebogen und vor mir liegt ein kleiner weißer Stein, leuchtend im Sonnenlicht. Ach nein, diesmal war es nichts Essbares. Ich spanne meinen Riemen also fester und gehe wieder längs der Küste weiter. Doch die lockenden Pakete wollen mir nicht aus dem Sinn. Es währt nicht lange, so bin ich abermals auf Abwegen und ertappe mich dabei, wie ich wieder vom Kurs abweiche, um Jagd auf einen kleinen weißen Stein zu machen, in dem seligen Glauben und der sicheren Überzeugung, mich diesmal nicht zu täuschen, sondern wirklich ein Paket des Waren zu sehen. Dass es Iversen nicht besser geht als mir, ist klar, denn ich merke, dass er häufig stehen bleibt, und wenn ich mich umwende, um zu sehen, was im Wege ist, beobachte ich, wie er einen großen Stein einer gründlichen Untersuchung durch das Fernglas unterzieht, es jedoch kopfschüttelnd gleich wieder absetzt. Ich frage mehrmals, ob er etwas von Interesse sehe, und erhalte stets die Antwort, er habe geglaubt, eine Proviantkiste zu sehen, aber bei näherer Untersuchung habe sich herausgestellt, dass es ein großer Stein sei. Bald höre ich auf zu fragen, denn es ist allzu peinlich, und ich weiß ja, was zu sehen er sich einbildet. Mikkelsen hielt also nach dem vorstehenden Steine für Butterbrote infolge optischer Halluzinationen Illusionen. Hat er deshalb die Steine gegessen? Ein Wahnsinniger hätte es wohl getan. Aber Mikkelsen war das eben nicht und besaß darum in seinen anderen Sinnen und seinem gesunden Menschenverstande noch genügend Kontrollmittel, um den rein optischen Irrtum zu erkennen. Er schrieb ferner ein dickes Buch über sonstige Reiseerlebnisse, über die Gegenden, die er durchwanderte, über die Schrecken der Polarnacht und so weiter. Will man auch an der Glaubwürdigkeit dieser Berichte zweifeln und sie für bloße Halluzinationsbilder seiner aufgeregten Fantasie erklären, lediglich deshalb, weil er vorübergehend Steine mit Butterbroten verwechselte? Warum sollen nun meine Angaben über objektive Halluzinationen nicht genügend zuverlässig sein, weil ich auch subjektive hatte und in der Aufregung der Jagd zum Beispiel dürres, auf einem Baume befindliches Laub beim Durchblicken zum hellen Himmel, oder ein dunkles, auf weißem Schnee liegendes Holzstück, also entsprechende Mischungen von Schwarz und Weiß, mit einer schwarz-weißen Elster verwechselte? Habe ich vielleicht deshalb auch überhaupt niemals wirkliche Elstern geschossen, oder mangelte mir deshalb überhaupt die Fähigkeit, eine wirkliche Elster von einer Fantasie-Elster zu unterscheiden? Dass es sich bei mir gerade immer wieder um Halluzinationen handelte und zwar um viel verschiedenartigere und mannigfaltigere als etwa bei Mickelson, ist vor allem daraus zu erklären, dass sie einen Hauptgegenstand meiner Studien und Experimente bildeten. Durch absichtliche Übung, aber auch durch Überanstrengung und unbeabsichtigte Nebenwirkung hatte ich ferner alle möglichen Zentren des Unterbewusstseins in Tätigkeit und Aufregung versetzt. Diese arbeiteten und fantasierten dann in ihrer Art weiter, selbst wenn ich ihre Tätigkeit nicht mehr wollte, weil es eben Lebewesen sind, die nicht immer wie ein rein physikalischer oder chemischer Apparat schnell in den Ruhezustand zurückkehrten, wenn ich sie nicht mehr gebrauchte. Tiefsinnige Mathematiker rechnen häufig, ohne es zu wollen, auf der Straße, beim Spaziergang mitten in einer belebten Stadt. Übereifrige Klavierspieler trommeln immer wieder und oft bei sehr unpassender Gelegenheit mit den Fingern auf den Tisch, im Gasthause, in Gesellschaft und so weiter, weil auch bei ihnen wie bei jedem tiefer ergriffenen Menschen das Unterbewusstsein stärker in Mitleidenschaft gezogen ist, so dass es mehr oder weniger selbstständig weiterarbeitet. Dementsprechend halluzinierte ich unter den verschiedensten Bedingungen. Aber gerade infolge der zahllosen Halluzinationen, Illusionen und der andauernden Kämpfe mit verschiedenen Zentren des Unterbewusstseins wurden mir ihr Wesen und ihre physischen und psychischen Eigentümlichkeiten klarer als irgendeinem Fachmann-Psychiater auf diesem Gebiete, der dieselben nur an seinen Kranken beobachtet und studiert und nicht an sich selbst durch unmittelbare Anschauung. Darf man mich nach meiner ganzen wissenschaftlichen Vergangenheit in der Chemie, in der ich doch auch objektive Tatsachen feststellen musste, und zwar zum Teil mit ganz besonders großer Genauigkeit, nach jahrelangem Studium der subjektiven und objektiven Halluzinationen für unfähig halten, beide voneinander zu unterscheiden? Im Übrigen waren meine Halluzinationen unbedenklich in dem Sinne, dass weder mein Beruf durch dieselben litt, noch irgendjemand geschädigt wurde. Selbst wenn einer gelegentlich zu viel Alkohol zu sich nimmt, so dass er die Wirklichkeit mit einer lebhaften Vorstellung verwechselt, steht bei ihm die Sache im Allgemeinen auch nicht allzu schlimm. Noch weniger war es bei mir der Fall, wenn ich auf Fantasie-Elstern schoss, mich im Dunkeln nach einer vermeintlich geschossenen bückte oder sonstigen harmlosen Täuschungen für einige Zeit verfiel, da die Schädigung meiner Gesundheit im Interesse eines ernsten Zieles erfolgte. Schon viele haben sich krank studiert, ihre Gesundheit durch übermäßige Berufstätigkeit geschädigt. Die Eigenart der bei mir auftretenden gesundheitlichen Schädigungen wurde vor allem durch die Eigenart der mir gestellten Aufgabe und des von mir betriebenen Studiums bedingt. Eine intensivere Weckung und Ausbildung einzelner Zentren des Unterbewusstseins wird auch in späterer Zeit, selbst bei völlig richtigem Betriebe und weit fortgeschrittener Wissenschaft auf diesem Gebiete, den betreffenden Menschen vielleichter Halluzinationen und sonstigen vom Unterbewusstsein ausgehenden Unannehmlichkeiten aussetzen, als irgendeine sonstige Berufsart. Eine andere Frage ist die, ob nicht meine ganze Magie zum guten Teil eine pathologische Errungenschaft darstellt. Das bestreite ich nicht. Im Gegenteil, in diesem Buche gebe ich wiederholt an, dass ich viel, sehr viel gelitten habe, freiwillig und unfreiwillig. Freiwillig, indem ich die Experimente häufig bis zur äußersten Ermüdung und Schmerzhaftigkeit trieb, unfreiwillig dadurch, dass wie vorher erwähnt, die infolge der Überanstrengungen überreizten Zentren des Unterbewusstseins nachträglich oft in der heftigsten Weise reagierten und mir die größten Kämpfe und Schwierigkeiten bereiteten. Wer möchte aber bestreiten, dass das Pathologische nicht bloß in der Geschichte einzelner Männer, sondern auch ganzer Völker eine wichtige Rolle spielte? Welche Strapazen mussten von alters her die Soldaten im Kriege ertragen? Unzählige opferten Gesundheit, Blut und Leben. Waren ferner die vorher erwähnten Halluzinationen Mickelsons vielleicht nicht auch pathologisch? Welche Mühseligkeiten erduldeten überhaupt viele andere, gerade besonders berühmte geografische Forschungsreisende und Entdecker bis herein in die allerneueste Zeit? Ich erinnere zum Beispiel an den Engländer Scott, der, nachdem er sein Ziel, den Südpol, als zweiter erreicht hatte, an Erkältung, Hunger und Erschöpfung zugrunde ging. Wenn man will, kann man die Unternehmungen, Strapazen und Entbehrungen von Hansen und Johansen als die Abenteuer zweier Narren erklären, während ihnen tatsächlich doch bei ihrer Rückkehr auch die gebildete Welt wie Helden zujubelte. Schon die Ausdauer vieler Forscher erscheint direkt als etwas Krankhaftes. Deshalb braucht man aber mit den in Frage kommenden Persönlichkeiten keineswegs das Mitleid zu haben, welches sie zu verdienen scheinen. Bei ihnen herrschen nämlich verschiedene anderweitige angenehme und erhebende Gefühle und Triebe mit abnormer Stärke vor, wie Vaterlandsliebe, Wissenstrieb, Verlangen nach großen Taten, Ehrgeiz und so weiter, welche die drohenden Gefahren vergessen machen und eingetretene Leiden und Unannehmlichkeiten mildern. Ihnen wird alles viel leichter erträglich als anderen, die mit den normalen Motiven und Gefühlen und unter normalen Verhältnissen arbeiten. Selbst ein tödlich und an sich schmerzhaft verwundeter Soldat zum Beispiel empfindet während der Schlacht häufig keinen Schmerz. Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, dass nachträglich auch bei solchen Menschen, wenn die Strapazen zu lange dauern, infolge von Erschöpfung unfreiwillig Schmerzen und Leiden eintreten, ähnlich wie bei dem vorher erwähnten Mikkelsen. Sie haben sich vielfach im Übereifer und in der Begeisterung in eine Zwangslage begeben und mussten dann die Folgen übernehmen. Wer A gesagt hat, muss auch B sagen. So ging es oft auch mir. Ich werde übrigens später zeigen, dass das von mir erstrebte Hauptziel, welches, wie in den Schlussbemerkungen dieses Buches Seite 229 angegeben, nicht mehr die reine Magie darstellt, seinem ganzen Wesen nach ein gewisses Maß von Pathologie bedingt. Ich erstrebe, und es vollzieht sich auch tatsächlich in meiner ganzen physischen und psychischen Beschaffenheit eine gewisse Umwälzung, die wegen der Kompliziertheit des menschlichen Organismus und wegen der Neuheit des ganzen Unternehmens nicht vollkommen glatt ablaufen kann, sondern bald da, bald dort vorübergehende Störungen veranlassen muss, denen ich aber, wie mir die Erfahrung seit vielen Jahren zeigt, immer wieder so weit gewachsen bin, dass ich nicht eigentlich krank werde. Einige Kritiker scheinen daran Anstoß zu nehmen, dass ich als Chemiker mich auf ein mir fremdes Gebiet gewagt habe und gehen offenbar von der Ansicht aus, ich sei ohne besondere Vorbildung auf den einschlägigen Gebieten der Psychologie, Psychiatrie, des Spiritismus und so weiter nicht berechtigt mitzureden. Zweifellos bin ich auch aus diesem Grunde bis jetzt von vielen Vertretern der offiziellen Wissenschaft ignoriert worden. Ich möchte dazu bemerken, dass eine jede Wissenschaft das Gute daher nehmen soll, von woher es kommt, ohne Rücksicht auf den Geber. Dass aber manchmal auch ein Nicht-Fachmann auf einem ihm an sich fremden Gebiete nicht bloß überhaupt etwas leisten, sondern sogar geradezu bahnbrechend wirken kann, dafür bietet die Geschichte der Wissenschaften zahlreiche Beispiele. Der Reiteroffizier Zeppelin war der Erfinder des lenkbaren Luftschiffes, während gerade eine Versammlung von Fachleuten, Ingenieure und Techniker noch im Jahre 1900 seine Pläne für undurchführbar erklärte. Die moderne experimentelle Psychologie wurde durch den Mediziner-Physiologen Wundt begründet, die Bakteriologie durch den Chemiker Pasteur, die Hygiene durch den Chemiker Bettenkofer. Der Arzt I.R. Meyer stellte das, namentlich für die Physik grundlegende Gesetz der Erhaltung der Energie auf und so weiter. Manchmal ist ein Gebiet mit den bereits bekannten und bewährten Methoden schon so bearbeitet und nach gewissen Richtungen ausgebeutet, dass kein prinzipieller Fortschritt mehr möglich scheint. Dann ist es gut, wenn ein fremder Eindringling mit anderen Methoden und Anschauungen daherkommt. Die Psychologie erkennt zum Beispiel die außerordentlich wichtige Bedeutung des Unterbewusstseins immer mehr an, besitzt aber bis jetzt keine tiefergehende Methode zum näheren Studium desselben. Ganz neue Gesichtspunkte und Forschungsmöglichkeiten eröffnen sich aber, wenn man den Menschen nicht bloß in seiner scheinbaren psychischen Einheit und Einfachheit betrachtet wie bisher, sondern wenn man nach meinen Methoden seine psychische Zusammensetzung und Kompliziertheit untersucht. Ich behaupte glattweg, die gegenwärtige Psychologie ist nur eine halbe Psychologie. Sie betrachtet fast nur die eine Seite der menschlichen Seele. Es fehlt ihr aber fast jede nähere Kenntnis der Phänomene, die ich im V-Kapitel als Magie des Unterbewusstseins bespreche. Sie muss darum eine Erweiterung und Zweiteilung erfahren: Psychologie der psychischen Einheit, bisherige Psychologie und Psychologie der psychischen Zusammengesetztheit, psychische Tätigkeit der einzelnen höheren Nervenzentren und ihr geistiges Zusammenarbeiten. Und wie kam ich zu dieser Erkenntnis? Zum guten Teil dadurch, dass ich nicht wie ein feinfühlender Psychologe, sondern als gelernter Chemiker mit mir selber meistens experimentierte, wie mit einer leblosen Materie, roh und rücksichtslos, bis infolgedessen immer deutlicher psychische Spaltungen eintraten und einzelne Zentren des Unterbewusstseins, die sich besonders verletzt fühlten, immer energischer gegen eine solche Art der Behandlung demonstrierten und mir zeigten, dass ich nicht einer sei im strengsten Sinne des Wortes, sondern mit noch anderen Mächten in meinem Innern zu rechnen habe. Schließlich ergab sich dann weiter von selber, dass mit dieser psychischen Kompliziertheit der komplizierte Aufbau der physischen Unterlage, das heißt des menschlichen Leibes, im Zusammenhange stehe. Freilich wird es noch lange dauern, bis man mich genügend versteht und sich in meine Anschauungen hineinleben kann. Findet sich doch in einem umfangreichen Werke eines bekannten Gelehrten folgende Stelle: Durch die Lokalisationstheorie würden Wille und Bewusstsein nicht nur lokalisiert, sondern auch entsprechend in verschiedenen Zentren geteilt. Eine solche Teilung widerspricht aber der ersten psychischen Erfahrung, die wir an uns selbst machen, der Erfahrung von der Einheit unseres Bewusstseins, von der Einheit unseres Willens. Manche Theologen und Anhänger der mittelalterlichen Philosophie können sich noch immer nicht recht mit den modernen Naturwissenschaften befreunden und haben zu den Beobachtungs- und Experimentalforschungen der neueren Zeit wenig Zutrauen, da nach ihrer Ansicht dieselben nicht genügend tief gehen und mehr auf Oberflächenwissenschaft hinauslaufen. Dass solche Gelehrte sich auch von meiner Maggie nicht allzu viel versprechen, ist klar. Aber lehrt nicht die Geschichte der Wissenschaften, dass gerade die naturwissenschaftliche Art der Forschung nicht selten die rein theoretisch-philosophischen Spekulationen, deren sonstigen Wert ich damit selbstverständlich keineswegs bestreiten will, als irrtümlich nachwies? Hat nicht die messende, beobachtende und rechnende Astronomie im Laufe der Zeit ein wesentlich anderes Weltbild zum Gemeingute der Menschen gemacht? Ist das zu bedauern? Ist das moderne Weltbild nicht großartiger und herrlicher und doch einfacher als das frühere? Wie haben sich mit der Entwicklung der Naturwissenschaften unsere Ansichten über das Alter der Erde und des Menschengeschlechtes geändert? Die Theologen sträubten sich oft lange Zeit gegen derartige naturwissenschaftliche Entdeckungen, konnten sich aber schließlich doch mit ihnen abfinden, ohne deshalb die Prinzipien ihrer Wissenschaft aufgeben zu müssen. Auch auf dem Gebiete der Maggie wird eine exakte naturwissenschaftliche Forschung vielfach zu wesentlich anderen Resultaten gelangen als die häufig nur oberflächlichen Beobachtungen und abergläubischen Deutungen früherer Zeiten. Sie wird auch hier Klarheit, System und Ordnung schaffen. Meine eigenen Beobachtungen an mir selber zeigen mir zur Evidenz, dass es auch auf rein naturwissenschaftlichen Wege möglich ist, einen gewissen, in manchen Beziehungen sogar tieferen Einblick in das Wesen des Menschen und seiner physischen und psychischen Fähigkeiten zu gewinnen, als nach den bisherigen Methoden, ähnlich wie man, so unpassend vielleicht manchem der Vergleich vorkommen mag, durch rein physikalische und chemische Mittel nach verschiedenen Richtungen einen tieferen Einblick in das Wesen und die Eigenschaften der Materie gewinnen konnte, als durch bloße philosophische Spekulationen. Niemand verteidigt heutzutage noch die mittelalterliche Zoologie, Astronomie oder Alchemie. Warum will man die mittelalterliche Maggie und verschiedene mittelalterliche psychologische Anschauungen, soweit sie tatsächlich unrichtig sind, noch aufrechterhalten? Wer möchte mir in Übel nehmen, meine Ergebnisse zu veröffentlichen und nach bestem Wissen zu deuten, selbst wenn manche Idylle, in die sich einer im Laufe der Jahre hineingelebt hat, durch dieselben zerstört werden sollte? Wenn ich sie nicht veröffentliche, so wird doch über kurz oder lang ein anderer zu den gleichen Ergebnissen kommen müssen. Aus privaten Mitteilungen und Anfragen, sowie aus einer öffentlichen Kritik ersehe ich, dass einzelne Theologen und übereifrige Nicht-Theologen von einer Naturwissenschaft der Maggie eine Gefahr für ihre religiösen Anschauungen und Überzeugungen befürchten und meinen, dass durch dieselbe der Glaube an eine Fortdauer der Seelen nach dem Tode, an Wunder und Weissagungen und so weiter untergraben werden könnte. Dazu möchte ich Folgendes bemerken: Ich gehe von Tatsachen aus, namentlich solchen, die sich mir durch vieljährige Experimente und Beobachtungen an mir selbst ergeben haben, und will aufgrund derselben auch auf dem Gebiete der Maggie eine rein natürliche Beobachtungs- und Erfahrungswissenschaft begründen, wie sie bereits in der Physik, Chemie, Astronomie, Anthropologie, experimentellen Psychologie und so weiter existiert. Es besteht also eine scharfe Grenze zwischen der von mir erstrebten Maggie einerseits und dem Spiritismus und den vorher erwähnten theologischen und religiösen Fragen andererseits. dass speziell für den religiösen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele meine Magie keinerlei Gefahr bedeutet, ja dass sie mit demselben unmittelbar gar nichts zu tun hat, ergibt sich ganz evident aus folgendem Beispiel. In der 6. Kapitel setze ich das Wesen und die Möglichkeit einer Gedankenübertragung in die Ferne auseinander. Bei abnorm veranlagten Menschen und bei Persönlichkeiten, die sich unter besonderen Verhältnissen befinden, kann nun eine solche Gedankenübertragung unbewusst und unfreiwillig eintreten. Ein ganz abnormer Zustand ist aber für den Menschen offenbar die Zeit unmittelbar vor seinem Tode. Namentlich bei gewissen Krankheiten gehen da in seinem Innern oft tiefgreifende Veränderungen vor sich, welche zu einer starken Erregung einzelner Nervengebiete führen können. Wenn nun infolgedessen ein Sterbender die Fähigkeit erlangt, sich bei entfernten Verwandten oder Bekannten anzumelden, siehe unter Anmeldung Sterbender, dann ist das offenbar ein ganz natürlicher Vorgang, der mit der Frage der Fortdauer der menschlichen Seele nach dem Tode nichts zu tun hat, da der sich Anmeldende ja noch nicht tot ist. Die Behandlung eines derartigen Falles gehört also in die experimentelle Naturwissenschaft der Magie. Ob sich aber bereits Verstorbene anmelden können und inwieweit ein Verkehr mit Verstorbenen möglich ist, das ist eine rein theologische, beziehungsweise auch spiritistische Frage, deren Behandlung nicht in ein naturwissenschaftliches Lehrbuch gehört. Der Physiker oder Chemiker prüft nicht, ob außer durch physikalische und chemische Mittel auch durch Geister Verstorbener, durch Engel, Teufel oder sonstige außer- und übernatürliche Wesen und Kräfte, physikalische und chemische Wirkungen hervorgebracht werden können. In keinem Lehrbuch der Psychiatrie findet sich eine Besprechung diabolischer Besessenheit, obwohl Nerven- und Geisteskranke sich häufig wie diabolisch Besessene benehmen. Es ist darum auch meine Aufgabe, in einem naturwissenschaftlichen Lehrbuch der Magie, wie es das vorliegende sein soll, nur mit natürlichen Faktoren zu rechnen und transzendentale im theologischen Sinne des Wortes Fragen ganz außer Acht zu lassen. Als darum ein holländischer Gelehrter an mich die Anfrage stellte, ob ich es nicht als Naturwissenschaft anerkennen würde, wenn ein experimenteller Verkehr mit Verstorbenen möglich wäre, schrieb ich ihm, dass ich keine näheren Forschungen darüber anstellte, ob neben meiner Naturwissenschaft der Magie noch eine Art naturwissenschaftlicher Experimentalspiritismus möglich sei, dass ich also in dieser Frage nicht kompetent sei. Aber immerhin müsse ich mir sagen, die an mir beobachteten, zweifellos rein natürlichen Erscheinungen sehen denjenigen, welche der landläufige Spiritismus in der Regel den Geistern der Verstorbenen zuschreibt, verdammt ähnlich. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin zu bemerken, es gab eine Zeit, da man hinter jedem Buchdrucker und Setzkasten einen Teufel vermutete, in Verbindung mit welchem die Schwarzkunst ausgeübt wurde. Es gab eine Zeit, da man überall, in Physik und Chemie, in der Medizin und Astronomie an das Mitwirken guter und böser Geister glaubte. Noch im Jahre 1716 trat der Arzt Andreas Erdmann mit aller Entschiedenheit gegen seinen Fachgenossen Friedrich Hoffmann auf, weil derselbe die Erkrankung bzw. den Tod mehrerer Menschen einer Vergiftung durch Kohlenoxidgas, verursacht durch im Zimmer befindliche glühende Kohlen, zugeschrieben hatte, während er selber behauptete, dass nicht das Kohlenoxid sondern der Teufel die Ursache gewesen sei. Dieses Stück Mittelalter eines bis zur Lächerlichkeit übertriebenen Teufels- und Geisterglaubens hat sich bis jetzt noch einzig und allein in der Magie erhalten. Aus privaten Mitteilungen ersehe ich, dass verschiedene Ausdrücke in meinem Buche, die einerseits im theologischen, andererseits aber auch im landläufigen und übertragenen Sinne des gewöhnlichen Lebens gebraucht werden können, wie Teufel, Heilige, Besessenheit, Geister, Mystik und so weiter mir manchmal unrichtig gedeutet werden, obwohl eine nähere Betrachtung des bereits im Vorwort zur ersten Auflage gesagten Missverständnisse hätte ausschließen müssen. Ich wiederhole darum nochmals kurz und bündig und unter Hinweis auf das unmittelbar vorher mitgeteilte, dass ich alle derartigen Ausdrücke, dem Wesen und Zwecke dieses Buches entsprechend, nur in rein natürlichem und naturwissenschaftlichem Sinne aufgefasst wissen will. Infolge der Verquickung von Natürlichem und Übernatürlichem, die man, im Gegensatz zu allen anderen Wissenszweigen, gerade auf dem Gebiete der Magie immer noch als etwas Selbstverständliches betrachtet, herrscht überhaupt eine arge Verwirrung in der ganzen Nomenklatur. Man sehe einmal in der Literatur nach und vergleiche, wie sehr vom Theologen abweichen die Okkultisten zum Beispiel die Ausdrücke, transzendental, und, übersinnlich, siehe. Seite 187 Anmerkung anwenden. Ja, einzelne Begriffe, die von den Theologen in edlem und erhabenem Sinne gebraucht werden, haben in der gewöhnlichen Sprachweise nicht selten später einen direkt verächtlichen Beigeschmack erhalten, zum Beispiel Mystik und mystisch, gleich Geheimnistuerei in Dingen, bei welchen alles natürlich zugeht. In diesem Sinne möchte ich das Wort Mystik zum Beispiel auf Seite 191 dieses Buches verstanden wissen. Ein besonders charakteristisches Beispiel für die Wandlung der Bedeutung eines Wortes im Laufe der Zeit findet sich auf chemischem Gebiete. Unter Alchemie verstand man ursprünglich dasselbe wie unter Chemie, während man jetzt damit verächtlich hauptsächlich das chemische Pfuscher-, Schwindler- und Karlatanentum der Vorzeit meint, welches sich seinerzeit gerade hier besonders bemerklich machte. Im Übrigen erkennen einsichtsvolle Theologen ohne weiteres die Notwendigkeit einer naturwissenschaftlichen Aufklärung der magischen Phänomene an. Selbstverständlich, soweit sie rein natürlicher Art sind. Skeptiker verweise ich auf die bereits am Eingange dieser Antwort an meine Kritiker erwähnten Besprechungen meines Buches durch katholische und protestantische Theologen, namentlich aber auf die dort selbst ebenfalls zitierte Zeitschrift Der Fels, in welcher eine einwandfreie Autorität, nämlich der Professor der Apologetik an der Universität in München Dr. Anton Seitz, seine volle 22 Seiten umfassenden Äußerungen mit folgenden Worten beginnt: Nichts reizt so sehr die Wissbegierde des modernen Kulturmenschen als jenes gleichsam mit sieben Siegeln verschlossene Buch der Natur, welches man unter dem allgemeinen Namen Okkultismus, das heißt geheimnisvolles Grenzgebiet zwischen Natur und Geistesleben, zusammenfasst und wegen seiner vielfältigen natürlichen Unerklärbarkeit allzu leicht in den Bereich des Übernatürlichen, des Wunders verweist, obwohl es nicht hinausgeht über die auf außerordentliche Weise, nämlich durch Überreizung, zur höchsten Intensität gesteigerte Leistungsfähigkeit der Energie des Nervensystems, nicht bloß die rein natürliche menschliche Vernunft, sondern auch der auf dieser Basis ruhende echte Glaube einer übernatürlichen Offenbarungserfahrung hat das heiligste Interesse an der rücksichtslosen Zerstörung jenes Trugebäudes, welches den aufgeklärten Menschen des 20. Jahrhunderts noch in seinen unheimlichen Bannkreis zwingt. Es ist deshalb geradezu eine apologetische Tat zur Befreiung des gesunden, von Alters her kraftvoll entwickelten religiösen Glaubens von dem erstickenden Schmarotzergewächs des modernen Unglaubens, wenn Dr. Ludwig Staudenmayer, Professor der Experimentalchemie an der Freisinger Hochschule, seine ganze Lebenskraft in den Dienst der hehren Aufgabe gestellt hat, jenes schwer zugängliche Gebiet vom Dornengestrüpp des Aberglaubens zu säubern und in unserer sonst so fortgeschrittenen Zeit zu einer experimentellen Naturwissenschaft der Magie hindurch zu läutern. Niemand hat sich redlicher bemüht, in seiner Person die entfernteren und näheren Vorbedingungen zu erfüllen, um die in der Mitte liegende Wahrheitkraft nüchterner Vernunftforschung ohne jede Ausartung der Fantasie herauszufinden. Später schreibt er, Staudenmayer hat durch seine unermüdlichen Versuche die Sphinx des Okkultismus entschleiert und dessen innersten Kern herausgeschält, ferner, von den IE von Staudenmayer dargelegten Wirkungen natürlicher Kräfte oder Gesetze brauchen wir nur die Anwendung auf die vermeintlich übernatürlichen Erscheinungen im Spiritismus zu machen, um den faulen Zauber bloßzulegen, und so weiter. Das Studium dieser Abhandlung von Professor Dr. Seitz wird, wie ich nicht zweifle, auch sonstige theologische Bedenken zerstreuen. Außerdem muss ich betonen, dass es überhaupt Sache der Apologetik ist, theologische Schwierigkeiten, die sich aus dem Fortschritte der Naturwissenschaften ergeben, einer näheren Prüfung und Diskussion zu unterziehen und zu beseitigen. Ich begnüge mich daher nur noch Worte eines anderen Theologen zu zitieren, der sich seit vielen Jahren mit dem Studium der magischen Phänomene vom theologischen Standpunkt aus beschäftigt. Gelegentlich der Besprechung eines über die bekannte Serien von Schippach erschienenen Buches äußert sich Hochschulprofessor Dr. Ludwig folgendermaßen: Des Rätsels Lösung liegt auf psychologischem Gebiete, in der psychischen Spaltung des Bewusstseins, in den Sogen. Personifikationen des Unterbewusstseins, über die Professor Dr. Staudenmayer in seiner Magie als experimentelle Naturwissenschaft so aufsehenerregende Aufschlüsse gab, die aber schon James Psychologie. Leipzig 1909 und Freimark Mediumistische Kunst. Leipzig 1914 teilweise bekannt waren. Mit einem Wort, ohne genaues Studium der hypnotischen, somnambulen und mediumistischen Phänomene gibt es keine Lösung des Schippacher Problems. Aber man fürchtet sich vor dem neuen, vor dem Begriff Unterbewusstsein und argwöhnt bereits eine Erschütterung der christlichen Offenbarung überhaupt. Darauf ist zu sagen, dass die Zukunft die Berechtigung des Neuen zeigen wird, dass ohne Annahme eines Unterbewusstseins, einer Doppelseite der menschlichen Psyche ein Verständnis der hypnotischen, somnambulen und mediumistischen Phänomene ebenso wie des Schippacher-Problems einfach unmöglich ist. Andererseits gibt es mehr als ein Kriterium, das die Heilsoffenbarungen von jenen sogenannten Privatoffenbarungen wohl unterscheidet, und es ist die Aufgabe der modernen katholischen Apologetik, diese Unterscheidungsmerkmale ins helle Licht zu stellen. Von verschiedenen Kritikern wurden nun auch manche Einwendungen anderer Art gemacht. Ich möchte dieselben nur nebenbei erwähnen, da sie nicht ernst zu nehmen sind. So besitzen zum Beispiel einige sehr selbstbewusst auftretende Rezensenten meines Buches in der Magie viel zu wenig Fachkenntnis, um ein Urteil über dasselbe abgeben zu können. Ein jeder glaubt hier das Recht zu haben, mit souveräner Überlegenheit mitzusprechen, wenn er nur etwas Literatur und oft was für eine gelesen hat, auch wenn er selber niemals auf diesem Gebiete experimentierte. Würde es jedoch ein solcher Schriftsteller wagen, etwa eine physikalische Abhandlung zu rezensieren, ohne die darin beschriebenen Experimente zu kontrollieren oder gar ohne überhaupt jemals in Physik Experimente ausgeführt zu haben? Auf jeden Fall würden ihn bei einem derartigen Versuche die Fachleute verspotten. Ein Chemiker beginnt die Besprechung meines Buches in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften folgendermaßen: Staudenmayer hat sich als experimentell arbeitender Chemiker einen geachteten Namen erworben, und daher nahm der Referent das neue Werk des Autors, das eines der allerschwierigsten, wenn nicht das schwierigste Gebiet naturwissenschaftlicher Forschung behandelt, mit großer Erwartung in die Hand. Dann zieht er aber über meine Magie ziemlich scharf los. Warum nun diese entgegengesetzte Beurteilung meiner Leistungen in der Chemie einerseits und Magie andererseits? Ich behaupte, als Chemiker konnte mich der betreffende Rezensent beurteilen, weil er selber Chemiker ist, als Magier aber konnte er mich nicht beurteilen, weil er nicht Fachmann in der Magie ist und dieselbe niemals praktisch betrieb. Ein österreichischer Jesuit äußerte sich einem meiner Bekannten gegenüber ungefähr folgendermaßen: Wer von der Sache nichts versteht, wird vielleicht über das Buch lachen. Wer aber etwas versteht, wird es sehr ernst nehmen. Öfters bin ich auch nicht verstanden worden, weil man sich nicht die Mühe nahm, mein Buch eingehender zu studieren. Es stellt keine reine Unterhaltungslektüre dar. In vieler Beziehung ist es bereits zum Lehrbuch der Magie ausgestaltet, und ein Lehrbuch will studiert sein. Sehr bezeichnend ist eine Stelle in der Theologischen Literaturzeitung. Trotzdem kann man dieses seltsame Buch, das beim ersten Durchblättern abstrus erscheint, nicht weglegen und liest es mit Interesse bis zum Schluss. Beim ersten Durchblättern erscheint also das Buch abstrus, widmet man ihm aber mehr Zeit, dann wird es interessant. Wie, wenn der betreffende Referent noch besser ausgeharrt und es schließlich eingehender studiert hätte? Wäre dann sein Urteil nicht vielleicht noch günstiger ausgefallen? Die schlechtesten Bücher sind es nicht, deren tieferer Gehalt erst nach wiederholtem Lesen und Studieren erkannt wird. Mancher Kritiker hat in völliger Verkennung der mir gestellten Aufgabe nicht berücksichtigt, dass ich in der Magie überhaupt nicht so planmäßig arbeiten konnte, wie in einer in ihren Grundzügen bereits fertigen Wissenschaft. Mein Vorgehen ist vergleichbar mit demjenigen eines Forschungsreisenden in einem völlig fremden Lande oder mit einem Pfadsucher in einem Urwald, der zunächst keinen freien Aus- und Überblick gestattet. Ich musste erst die Magie zu einer Wissenschaft machen und ihre Grundlagen und allerallgemeinsten Gesetze feststellen. Dementsprechend schreibt der Referent der Augsburger Postzeitung LC: Diese erstmalige Anwendung naturwissenschaftlicher Prinzipien und Forschungsmethoden auf das Gebiet der okkulten Erscheinungen ist sein Hauptverdienst, das ihm nie geschmälert werden kann. Dadurch wurde ihm eine streng einheitliche naturwissenschaftliche Auffassung und Erklärung des Gesamtgebietes ermöglicht. Ein Psychiater äußert sich in einem Privatschreiben an mich: Ein großer Fortschritt besteht sicherlich darin, dass sie versucht haben, naturwissenschaftliches Denken auf magische Vorgänge anzuwenden. Man muss darum mein Buch von einem viel weitherzigeren Standpunkt aus betrachten. Fotografische und phonografische Aufnahmen, wie mancher Kritiker gewünscht hätte, und überhaupt Detailarbeit mögen jetzt diejenigen liefern, welche, nachdem sie sich durch meine Darlegungen einen Überblick über die gesamte Magie verschafft, ein bestimmtes Spezialgebiet zum Studium ausersehen haben, zum Beispiel die optischen oder akustischen Halluzinationen. Die meisten Leser haben gar keine Ahnung, wie viel Kopfzerbrechen mir nur die Entscheidung darüber machte, ob ich für die neue Wissenschaft den verpönten Namen Magie gebrauchen solle. Sie wissen nicht, welchen Fortschritt es für mich bedeutete, nur die oberste Zweiteilung, Maggie des bewussten Ich, und Maggie des Unterbewusstseins, aufgrund mühsamer und anstrengender Experimente herauszufinden und mir klar zu machen. Wenn nun gar einer behauptet, ich hätte zu viel Theorie gebracht ohne genügende experimentelle Unterlage, so hat er allerdings insofern recht, als dass der dritte Kapitel, meine persönlichen Erfahrungen auf dem Gebiete der Maggie, sehr kurz ist. Aber ich kann ihm verraten, dass die beiden Hauptgrundlagen meiner Wissenschaft, das heißt die Theorien über das Wesen der Halluzinationen und des Unterbewusstseins, durch tausende von Experimenten und Beobachtungen an mir selber gestützt sind. Ich habe es aber entgegen den Gepflogenheiten zahlreicher Forscher der Neuzeit vermieden, meine persönlichen Anstrengungen und Strapazen besonders ausführlich zu schildern. Im Übrigen gab ich ausdrücklich an und wiederhole es auch jetzt nochmal, dass meine Versuche keineswegs abgeschlossen sind. Ich experimentiere nunmehr seit 20 Jahren auf dem Gebiete der Maggie. Man lasse mir noch einmal 20 Jahre Zeit und verschaffe mir dazu eine Anzahl Mitarbeiter, dann werde ich wieder einen bedeutenden Schritt weiter sein. Die exakten Naturwissenschaften gehen bekanntlich induktiv vor. Man stellt eine Reihe von Beobachtungen und Experimenten an und leitet daraus die allgemeinen Gesetze und Schlussfolgerungen ab. Um aber die letzten und höchsten Konsequenzen rein naturwissenschaftlich ziehen zu können, sind Vorarbeiten einer großen Anzahl von Fachmännern erforderlich. Der Physik und Chemie kann man als Wissenschaften ein Alter von mehr als 3 bzw. 2,5 Jahrhunderten zuschreiben. Seit dieser Zeit wurde von unzähligen Fachleuten planmäßig experimentell auf diesen Gebieten gearbeitet. Man befrage nun einmal verschiedene Physiker und Chemiker über ihre tieferen Ansichten bezüglich des Wesens der Materie. Wie verschieden werden die Antworten ausfallen? Von meiner jungen Wissenschaft aber verlangt man vielfach bereits Aufklärung über die tiefgründigsten Fragen der Maggie, zum Beispiel über Materialisation, Hellsehen in Bezug auf die Zeit, Levitation und anderes. Damit hätte ich, wie ich glaube, die wichtigsten Einwendungen widerlegt. Nur eine Frage möchte ich hier noch kurz behandeln: Wo liegt die Grenze zwischen Maggie einerseits und normaler Psychologie und Physiologie andererseits? Ein Rezensent meines Buches, Dr. W.H. in dem weiter vorne zitierten Zentralblatt für Psychoanalyse, schreibt ungefähr Folgendes: Das Magische beginnt erst dann, wo allgemein konstatierbare Tatsachen, allgemein wahrnehmbare Phänomene vorliegen, die vielleicht sogar mit Apparaten fotografisch und grammophonisch aufnehmbar sind. Danach wäre offenbar der größte Teil der von mir in diesem Buche beschriebenen Phänomene nicht in die Maggie, sondern in die Physiologie und Psychologie zu verweisen. Ich selber habe mir diese Frage seit Jahren überlegt und bin mir darüber auch schon längst klar geworden. Zweifellos hat der betreffende Referent im Prinzip recht. Trotzdem wollte ich, selbst nach dieser Anregung, auch in der zweiten Auflage meine Ausdrucksweise nicht ändern, und zwar deshalb, weil verschiedene praktische Gründe und Hindernisse entgegenstehen. Nach dieser Grenzscheidung müsste man zum Beispiel die subjektive Halluzination als etwas Normales bezeichnen, die objektive dagegen in die Maggie verweisen. Ebenso würde ein rein subjektiver Verkehr mit dem Unterbewusstsein, zum Beispiel durch die innere Stimme, zur normalen Psychologie gehören. Aus Privatgesprächen mit zahlreichen Personen habe ich nun allerdings erkannt, dass es ziemlich viele Menschen gibt, deren Vorstellungsvermögen infolge peripherer Veranlagung, wenigstens in einem einzelnen Gebiete, zum Beispiel im optischen, besonders lebhaft ist, so dass sich ihre Vorstellungen leicht subjektiven Halluzinationen nähern und darum wohl mit geringer Übung zu solchen ausgebildet werden könnten, ferner dass namentlich Kombinationen von subjektiven Illusionen des bewussten Ich und des Unterbewusstseins nicht allzu selten sind. Dem weitaus größeren Teil der jetzigen Menschen geht aber zweifellos ein solch lebhaftes Vorstellungsvermögen und ein etwas intimerer Verkehr mit einzelnen Zentren des Unterbewusstseins überhaupt ab. Außerdem ist das Vorurteil der offiziellen Wissenschaft gegen jede Art von Halluzinationen und gegen die geringsten Regungen des Unterbewusstseins sehr groß. Die Psychiater würden sie wohl meistens, selbst wenn keine erkennbare Gesundheitsstörung vorliegt, als etwas Pathologisches erklären und eine allgemeine Verweisung derselben in das Gebiet der normalen Psychologie und Physiologie nicht anerkennen. Doch die Frage der Abgrenzung der Maggie von den übrigen Wissenschaften ist jetzt noch nicht vordringlich, weil für die gegenwärtige Wissenschaft im Allgemeinen eine Maggie überhaupt nicht existiert. Übrigens ist auch die Grenze zwischen subjektiver und realer Halluzination, wie in diesem Buch auseinandergesetzt, für das halluzinierende Individuum nicht ganz bestimmt. Rein äußerlich und objektiv ist sie allerdings umso deutlicher und schärfer. Gerade deshalb aber, weil für das halluzinierende Subjekt kein prinzipieller Unterschied in dieser Beziehung besteht, möchte ich jungen Experimentalpsychologen und Psychiatern e.V. auch Theologen, sofern sie viel mit Nerven- und Geisteskranken zu tun haben oder sich eine unmittelbare eigene Anschauung über das Wesen des Spiritismus verschaffen wollen, raten, doch manchmal nach den in diesem Buch angegebenen Methoden einfache subjektive Halluzinationen einzuüben oder einzelne Zentren des Unterbewusstseins etwas zu wecken, kurz Magie wenigstens im kleinsten Maßstabe zu treiben. Dazu ist kein großer Zeitaufwand erforderlich. Außerdem werden gebildete Männer, namentlich Psychologen und Psychiater, wenn sie bei den Experimenten mit dem Unterbewusstsein für diesen Zweck halte ich besonders Schreibversuche Seite 22 und folgende BZ-Sieg Seite 114 geeignet, die erforderliche Vorsicht walten lassen, an ihrer Gesundheit keine Schädigung erleiden. Trotzdem erreichen sie nach verschiedenen Richtungen für das Verständnis zahlreicher seelischer Vorgänge sowie Nerven- und Geisteskrankheiten, zum Beispiel der Schizophrenie, durch unmittelbare Selbstbeobachtung mehr, als es durch Beobachtung abnorm veranlagter Menschen bzw. von Patienten möglich ist. Sie werden auch sonst bei näherem Studium meines Buches für die weitere Entwicklung ihrer noch fast in den Windeln liegenden Wissenschaften wichtige Fingerzeige finden.